LoRa International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Herzlich willkommen bei LoRa München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie LoRa München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International. Diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle of food? Come on, you welcome to join the mood. Have you ever had a bottle of action? It's based on a network connection. It's right, don't include lemon seeds. Which go for field basic needs.
10 Jahre Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser- und Sanitärversorgung. Eine Sendung der FIRN-Gruppe München. Have you ever had a bottle of food? Come on, you welcome to join the mood. Have you ever had a bottle of action? It's based on a network connection. It's right, don't include lemon seeds. Which go for field basic needs.
Am 30. September 2010 hat der UN-Menschenrechtsrat das Menschenrecht auf Wasser- und Sanitärversorgung anerkannt. Deutschland und Spanien hatten die Resolution eingebracht und bekräftigten hierdurch eine vorherige Resolution der UN-Generalversammlung. Vorausgegangen war eine mehrjährige internationale Kampagne der Zivilgesellschaft. In Bezug auf Trinkwasser verlangt die Resolution, dass dieses verfügbar, gesundheitlich unbedenklich und für alle Menschen zugänglich sein muss. Die Staaten sind verpflichtet, fortschreitend eine verlässlich funktionierende Infrastruktur aufzubauen, die Bevölkerung gegen etwaige Eingriffe durch Unternehmen zu schützen und die bestehende Infrastruktur nicht zu blockieren, zum Beispiel im Fall von Konflikten. Auch müssen die Staaten traditionelle Wassernutzungsrechte achten, beispielsweise von indigenen Gruppen. Selbst Ressourcenknappheit rechtfertigt nicht, untätig zu bleiben. Auch ärmste Staaten sind völkerrechtlich verpflichtend, entsprechend ihrer Ressourcen aktiv zu werden. Diese Pflichten gelten über die eigenen Staatengrenzen hinaus und müssen daher auch bei der Durchführung und Finanzierung von Großprojekten im Ausland beachtet werden, wie zum Beispiel dem Bergbau oder dem Bau von Staudämmen. Auch Privatisierungen müssen diesem Menschenrecht entsprechen. Privatisierungen der Wasserversorgung sind völkerrechtlich nur statthaft, solange staatliche Institutionen dafür Sorge tragen, dass das Wasser allgemein verfügbar, erschwinglich und von angemessener Qualität bleibt. Das Recht auf Wasser floss auch in die UN-Nachhaltigkeitsziele ein, die vorsehen, die Verfügbarkeit von Wasser- und Sanitärversorgung für alle zu gewährleisten. Wie nötig der Einsatz für das Menschenrecht auf Wasser ist, zeigen die Zahlen. Noch immer haben 2,2 Milliarden Menschen keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser. 4,2 Milliarden besitzen keinen Zugang zu Sanitärversorgung. Viele, oft tödliche Krankheiten wären vermeidbar, wenn sauberes Trinkwasser und eine hygienische Sanitärversorgung verfügbar und zugänglich wären. In Zeiten von Corona und der damit verbundenen Aufforderung, regelmäßig die Hände zu waschen, wird dies noch einmal besonders deutlich. FIRN Deutschland bietet aus Anlass des 10-jährigen Jahrestages eine Reihe von kostenlosen Bildungsangeboten an. Diese umfassen Online-Seminare, Print-Publikationen sowie ein Präsenzseminar im Dezember für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. Vorausgesetzt, die aktuelle Corona-Lage lässt dies zu.
Wir wollen in dieser Sendung unter anderem auf das Recht auf Wasser anhand von konkreten Beispielen eingehen.
Unser erstes Beispiel befasst sich mit dem Kampf um die Entprivatisierung der Wasserversorgung in Chile. Chile ist das einzige lateinamerikanische Land, in dem die Wassernutzungsrechte und die Wasserversorgung fast komplett an private Nutzer und Anbieter vergeben wurden. Der chilenische Agraringenieur Rodrigo Mundaca kämpft seit Jahren für den freien Zugang zu Wasser in seinem Land. Fion interviewte den Menschenrechtsaktivisten, der kürzlich mit dem internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis ausgezeichnet wurde. Das Interview wird hier gekürzt nachgesprochen. Rodrigo, wie kämpfen Sie gegen die Privatisierung von Wasser und die daraus resultierenden Menschenrechtsverletzungen? Was sind Ihrer Erfahrung nach die effektivsten Formen des Protests?
Anfangs bestand unsere Strategie darin, den Konflikt um den Zugang zu Wasser durch Öffentlichkeitsarbeit sichtbar zu machen. Mit Zeitungsbeilagen, Meinungsartikeln, Interviews und Reportagen haben wir auf die Verletzung des Menschenrechts auf Wasser und die Kriminalisierung, der wir ausgesetzt sind, aufmerksam gemacht. Außerdem haben wir die Auseinandersetzung ins chilenische Parlament gebracht, und zwar in Form einer Untersuchungskommission, um den Wasserraub in den betroffenen Gebieten zu dokumentieren und Kontrollmaßnahmen sowie politische Schritte zur Entprivatisierung von Wasser einbringen zu können. Weitere Strategien waren regelmäßige Straßenblockaden oder Besetzungen solcher Gebiete, in denen die Konflikte um Wasser besonders ausgeprägt sind. Eine andere wichtige Maßnahme bestand in der Schulung unserer Mitstreiter und Mitstreiterinnen, damit sie auf Augenhöhe mit denjenigen diskutieren können, die das private Wassermodell verteidigen und erhalten wollen. Zusätzlich haben wir internationale Kampagnen durchgeführt, damit Avocado-Produzenten, die wegen Wasserraub sanktioniert wurden, ihre Produkte nicht weiterverkaufen können. Hierauf folgten Berichte in verschiedenen internationalen Medien. Meiner Meinung nach hat die Kombination all dieser Strategien dazu geführt, dass der Kampf um das Recht auf Wasser in den Fokus von Öffentlichkeit, Medien und Politik gebracht werden konnte.
Wie reagieren die Regierungen und die Unternehmen?
Der Staat hat sich auf die Seite der Geschäftsleute gestellt, die wir wegen des Wasserraubs anprangern. Der staatliche Beitrag beschränkt sich darauf, Wasserlieferungen mit Tanklastwagen für die Gemeinde zu organisieren. Die Agrarunternehmen beauftragen einfach teure Anwaltskanzleien und im Januar 2020 ist ein Gesetzentwurf, das Wasserrecht in Chile zu entprivatisieren, gescheitert. Rund 80% der Wasserressourcen befinden sich in privater Hand, hauptsächlich von großen Landwirtschafts-, Bergbau- und Energieunternehmen.
Leiden Sie persönlich unter Repressalien?
Ja, ich habe die Repressalien zu spüren bekommen. Allein zwischen 2012 und 2014 stand ich 24 Mal vor 4 verschiedenen Gerichten, weil ich den Wasserraub angeprangert hatte. Ende November 2019 wurde ich zu einer Geldstrafe und 61 Tagen Gefängnis verurteilt, die später in eine monatliche Meldepflicht bei der Polizei umgewandelt wurde. 2015 wurde ich auf der Straße angegriffen, 2017 habe ich eine Todesdrohung erhalten. Amnesty International hat daraufhin eine weltweite Kampagne gestartet, um mein Leben zu schützen. Am 12. Oktober 2019 tauchte in den sozialen Netzwerken ein Foto von mir mit einer Kugel in der Stirn auf.
Welche Erfolge haben Sie bisher erzielt?
Für unseren Kampf um das Menschenrecht auf Wasser in Chile wurden wir in Nürnberg und in Paris mit Preisen ausgezeichnet. Heute sind wir nicht mehr nur eine regionale Bewegung, sondern haben uns zu einer nationalen Organisation weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir 3 Bücher veröffentlicht, die wir auf Reisen durch ganz Chile vorgestellt haben. Somit konnten wir auch auf Landesebene Aufmerksamkeit erregen.
Welche Art von Unterstützung wünschen Sie sich aus Deutschland, von staatlicher Seite und von der Zivilgesellschaft?
Zunächst einmal benötigen wir internationale Unterstützung, die zur Entprivatisierung der Wasserressourcen beiträgt. Wasser muss als Allgemeingut und der Zugang zu Wasser als Menschenrecht anerkannt werden. Diese Maßnahmen könnten internationale Aufklärungskampagnen, Verfahren internationaler Gerichte oder sogar Handelssanktionen sein. Außerdem benötigen wir finanzielle Hilfe, die es uns ermöglicht, den Kampf um Wasser in Chile aufrechtzuerhalten. Technische Unterstützung und spezielle Ausbildung für unsere Aktivisten und Aktivistinnen sind weitere wichtige Punkte. Von der deutschen Zivilgesellschaft erhoffen wir uns Solidarität, um ein deutliches Zeichen zu setzen, dass unser Kampf für das Recht auf Wasser unterstützt wird.
Ich spreche jetzt über die Benachteiligung von Frauen in Südostasien. Auch hier sind vor allem Frauen für die Hausarbeit und die Wasserversorgung verantwortlich. Von den 2 Milliarden Menschen ohne sicheren Zugang zu Trinkwasser leben allein 160 Millionen in Ost- und Südostasien. Obwohl die Region in den letzten 20 Jahren große Fortschritte bei der Wasserversorgung gemacht hat, liegt die Sterberate aufgrund von unzureichender Wasserhygiene immer noch sehr hoch. Fian hat betroffene Gemeinden besucht. Insgesamt ist die Datenlage zur Wasserversorgung schlecht. Es existieren leider nur wenige länderspezifische Angaben und noch viel weniger geschlechterbezogene. Aber klar ist, dass in den meisten Ländern die ländlichen Regionen schlechter angebunden sind als die städtischen. Der UN-Sozialausschuss sowie der UN-Frauenrechtsausschuss haben wiederholt auf den unzureichenden Zugang zu Wasser von Frauen im ländlichen Raum Südostasiens hingewiesen. Länder wie Vietnam, die Philippinen und der Osttimor werden aufgefordert, insbesondere in ländlichen Regionen mehr Mittel dafür bereitzustellen. Frauen nutzen Wasser am intensivsten, da dies für fast alle Haushaltstätigkeiten benötigt wird. Die Asia Foundation berichtet, dass Frauen in den ärmsten Staaten der Region bis zu 6 Stunden täglich allein zum Wasserholen aufbringen müssen. Insgesamt hat sich der Wasserverbrauch in der Region in den letzten 20 Jahren stark erhöht, sodass inzwischen fast alle Länder Südostasiens unter Wasserstress leiden. Das bedeutet, dass sie mehr Wasser entnehmen, als wieder zugeführt werden kann. Die Ressource Wasser wird also ausgebeutet. Das ist natürlich nicht nachhaltig. Bevölkerungsdruck, Klimaveränderungen und bewässerungsintensive Agrarwirtschaft erhöhen den Stress noch zusätzlich. Dies wirkt sich dann natürlich unmittelbar auf die Versorgung der Haushalte und die kleinbäuerliche Landwirtschaft aus. Auch hier sind wieder Frauen ganz besonders betroffen. So arbeiten zwar 60% der Frauen in Südostasien in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion, aber nur 10% von ihnen gehört auch das Land, das sie bearbeiten. Sie machen die schwere Arbeit, aber sie profitieren zum Beispiel nicht von Förderprogrammen. Ein besonderes Problem aber stellen große Investitionsprojekte dar, an denen Frauen meist keinerlei Anteil haben. Der Bergbau zum Beispiel, vor allem der Tagebau, führt häufig zur Verschmutzung von Gewässern. Es kommt sogar zu Vertreibungen. So werden immer wieder ländliche und indigene Gemeinden zu Umsiedlungen gezwungen, um Minenplatz zu machen. Beispiele hierfür sind Minen der kanadisch-australischen Ocean Gold Corporation auf der philippinischen Insel Luzon. Fian hat Anfang des Jahres betroffene Gemeinden in Kambodscha besucht, zum Beispiel auch das kleine Dorf Pis in der Provinz Kampong Spoy. Dort hat man uns die Geschichte erzählt. 2010 sind plötzlich Bulldozer und bewaffnete Soldaten angerückt. Aber erst am Tag ihrer Vertreibung wurden sie darüber informiert, dass eine große Zuckerrohrplantage samt Zuckerfabrik auf ihren Ländereien entstehen sollte. Das betraf auch 14 andere Dörfer in der Nachbarschaft. Die Produktion in den Gold- und Kupferminen ist primär für den EU-Markt bestimmt. Auch jetzt noch, 10 Jahre nach dem Verlust ihrer Reisfelder, Gärten und Gemeindewälder, fristen viele der Dorfbewohnerinnen ihr Dasein in bitterer Armut in einem Umsiedlungsgebiet am Rande der Plantage. Es fehlt ihnen an Nahrungsmitteln und Einkommensquellen, aber vor allem stellt der Zugang zu Wasser ein großes Problem dar. Es gibt keine natürlichen Quellen. Die wenigen Brunnen führen kaum Wasser. In ihrer Not legten sich einige vertriebene Regenteiche an. Aber zum Trinken ist das gesammelte Wasser leider nicht geeignet. Aufgrund mangelnder Transportmöglichkeiten sind die meisten Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen auf lokale Wasserhändler angewiesen, die das Wasser mit Lastwagen in das Dorf bringen. Je nach Familiengröße zahlen die Haushalte bis zu 50 Euro im Monat für Nutz- und Trinkwasser. Und das in einem Land mit einem Pro-Kopf-Einkommen von monatlich nur 100 Euro. Aber selbst das gelieferte Wasser ist oft verschmutzt. Doch sie haben keine andere Wahl und müssen es trotz der Verschmutzung trinken. Die Menschen in Pis erkranken dadurch häufig an Durchfall und Hautausschlägen. Die Frauen im Dorf leiden besonders unter dieser Situation. Viele Frauen mussten wiederholt auf Mikrokredite zurückgreifen, um Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente bezahlen zu können. Ihnen droht nun zusätzlich die Schuldenfalle.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema 10 Jahre Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser und Sanitärversorgung. In dieser Sendung stellen wir unter anderem Verletzungen dieses Rechts auf Wasser anhand von konkreten Beispielen dar.
Das dritte Beispiel kommt aus Indonesien. Vertreterinnen und Vertreter indonesischer Gemeinden haben bei der Bundesregierung Beschwerde gegen Heidelberg Zement eingereicht. Heidelberg Zement ist einer der weltweit größten Zementhersteller. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, durch eine geplante Kalksteinmine und ein Zementwerk, deren Existenzgrundlage Wasserressourcen sowie das lokale Ökosystem zu gefährden. Durch das Projekt sind auch Gebiete bedroht, die von hoher spiritueller Bedeutung für die dort ansässigen indigenen Gemeinden sind. Mindestens 35.000 Menschen könnten durch die Folgen des Bergbaus im Kendeng-Karstgebiet ihren Zugang zu lebensnotwendigen Wasserressourcen für Eigenbedarf und die Landwirtschaft verlieren. Als Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, unterhält Deutschland eine sogenannte nationale Kontaktstelle, die sich mit Beschwerden gegen deutsche Firmen befasst, zum Beispiel wegen etwaiger Verstöße gegen die sogenannten OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen im Ausland. Diese Leitsätze umfassen Menschenrechts- und Umweltstandards. Eine indonesische Bürgerbewegung hat die Beschwerde für die vom geplanten Zementwerk und dem Steinbruch betroffenen Gemeinden eingereicht. Der DAX-Konzern Heidelberg Zement habe offensichtlich gegen die OECD-Leitsätze im Zuge des Vorgehens seiner indonesischen Tochtergesellschaft verletzt. Die Organisation Inclusive Development International, die Heinrich-Böll-Stiftung und FIAN Deutschland unterstützen die Bürgerbewegung in dem Beschwerdeverfahren. Heidelberg Zement ist seit Anfang der 2000er Jahre durch den Erwerb von Tochterunternehmen in Indonesien aktiv. Das Unternehmen wurde bereits wegen der sozialen und ökologischen Folgen seiner Geschäftstätigkeiten in anderen Ländern, zum Beispiel in Palästina und Westsahara, kritisiert. An dieser Stelle möchten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf eine aktuelle Petition hinweisen, an der Sie sich beteiligen können.
PowerShift e.V. und Fian Deutschland fordern die Bundesregierung in einer Kampagne auf, bei der Förderung von Auslandsprojekten die Menschenrechte zu achten. Gertrud Falk von Fian Deutschland kritisiert, Unternehmen, die Menschenrechte im Ausland verletzen, müssen von der Außenwirtschaftsförderung ausgeschlossen werden. Das muss auch Teil eines Lieferkettengesetzes sein. Hintergrund dieser Kampagne mit dem Namen Stoppt unfair Kredite ist der Ausbau einer Bauxitmine in Guinea mit deutscher Beteiligung. Guinea ist der zweitgrößte Bauxitproduzent der Welt. Immer größere Teile der Bevölkerung verlieren hierdurch ihre Lebensgrundlage. Felder und Wälder werden vernichtet und Unmengen Wasser verbraucht. Das guineische Bergbauunternehmen CBD vergrößert derzeit mit Unterstützung von Bundesregierung und Weltbank die Sangaredi-Mine. Die Bevölkerung von Hamdalaye und 12 weiteren Dörfern hat offiziell Beschwerde gegen diesen Ausbau eingereicht. Agrarland und Wasserquellen gehen verloren. Hochbelasteter Bauxitstaub verbreitet sich ungehindert. Das Trinkwasser ist verschmutzt. Der Staub dringt in die Häuser und macht Äcker und Gärten unbrauchbar. Infolge des Bauxitabbaus sind in den letzten Jahren 3 Flussläufe ausgetrocknet. Nur einer der neu gebohrten Brunnen lässt sich nutzen. Besonders Frauen leiden unter den weiten Wegen und langen Wartezeiten. Dennoch soll sich die Produktion der Mine bis 2022 verdoppeln. Im März hätte eine Mediation mit der CBG stattfinden sollen. Doch dann kam der Corona-Lockdown und der Termin fand nicht statt. Trotz des laufenden Verfahrens wurde das Dorf, bestehend aus 100 Familien, im Mai in eine unwirtliche Gegend umgesiedelt. Der teilweise nackte Fels ist für die Landwirtschaft völlig ungeeignet. Die Häuser befinden sich im Rohbau. Wasser- und Sanitärversorgung sind miserabel. Viele zerstörte Besitztümer wurden nicht entschädigt. Das meiste Aluminium hierzulande geht in die Automobilproduktion. Deutschland hat den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch der Welt. Die Bundesregierung macht sich für die Sangaredi-Mine stark, weil sie angeblich ein Beitrag zur Beschäftigungssicherung und zur Wirtschaftsentwicklung sei. Aus den betroffenen Dörfern arbeitet jedoch kaum ein Mensch in der Mine, erst recht keine Frauen. Deutschland steht doppelt in der Verantwortung. Die Bundesregierung entscheidet mit über die Vergabe von Geldern der Weltbank und sie bürgt für ein Drittel eines 800 Millionen Euro Kredits, mit dem die Mine erweitert wird. Dabei hat die Regierung Kenntnis über die Verletzung der Menschenrechte vor Ort. Fian hat chinesischen Betroffenen Gespräche mit dem deutschen Entwicklungsministerium vermittelt, damit diese die Situation vor Ort und ihre Forderungen gegenüber den Verantwortlichen darlegen können. PowerShift und Fian weisen auf strukturelle Schieflage der Wirtschaftspolitik hin. Michael Rekord meint, dieser Fall von Menschenrechtsverletzung durch deutsche Außenwirtschaftsförderung ist keine Ausnahme. Wirtschaftsminister Altmaier muss die Einhaltung der Menschenrechte zu einem festen Bestandteil der Außenwirtschaftsförderung machen. Am 1. Oktober starteten beide Organisationen eine entsprechende Petition an Minister Altmaier. Unterstützer können diese auf folgenden Webseiten unterzeichnen: www.power-shift.de oder www.fian.de. Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4 zu einer Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München, heute zum Thema 10 Jahre Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser- und Sanitärversorgung. Wie jedes Mal hören Sie im zweiten Teil der Sendung aktuelle Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Kambodscha. EU-Handelspräferenzen teilweise außer Kraft gesetzt. Die Europäische Kommission hat am 12. August Handelspräferenzen für Kambodscha teilweise außer Kraft gesetzt. Betroffen sind hiervon unter anderem zollfreie Importe verschiedener Textilien und Schuhe sowie Zucker. Der Entscheidung zugrunde lag ein Beschluss vom 12. Februar, mit dem die EU-Kommission auf anhaltende, schwere Menschenrechtsverletzungen in dem südostasiatischen Land reagiert hat. Nach der Ankündigung vom Februar hatte die kambodschanische Regierung nochmals die Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen, um die Menschenrechtssituation insbesondere bei politischen Rechten, Arbeiterrechten in der Textilindustrie und Landrechten substanziell zu verbessern. Kambodscha besitzt im Rahmen der sogenannten Alles-außer-Waffen-Initiative als eines der 47 ärmsten Länder der Welt zollfreien Zugang zum EU-Markt. Das betrifft unter anderem zollfreie Importe verschiedener Textilien und Schuhe und vor allen Dingen Zucker. Die Alles-außer-Waffen-Initiative löste eine regelrechte Jagd nach Land in Kambodscha aus. Internationale Zuckerkonzerne und nationale Eliten sicherten sich Land für riesige Zuckerrohrplantagen. Deren Fläche ist seit Beginn der Handelsinitiative von praktisch null auf weit über 100.000 Hektar angestiegen. Seit 2010 haben von Landraub betroffene Gemeinden die EU dazu aufgerufen, diese Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen. Unterstützt werden sie dabei von FIAN Deutschland und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen in Kambodscha und in Europa. Jahrelang hatte die EU die menschenrechtliche Problematik ihrer Handelspolitik zurückgewiesen. Seit 2017 hat sich die Menschenrechtslage in dem südostasiatischen Land weiter massiv verschlechtert. Premier Hun Sen, der das Land seit 35 Jahren regiert, verbot die größten Oppositionsparteien des Landes im Jahr vor der Wahl 2018. Auch unterdrückte er systematisch Gewerkschaften, unabhängige Medien und die Zivilgesellschaft. Nach einigen Dialogversuchen mit der kambodschanischen Regierung leitete die Europäische Kommission vor anderthalb Jahren ein Verfahren zur Überprüfung der menschenrechtlichen Situation ein. Die kambodschanische Regierung versäumte es jedoch, notwendige Schritte zu deren Verbesserung durchzuführen, um auch weiterhin uneingeschränkt vom zollfreien Zugang zum EU-Markt zu profitieren. Obwohl dann am 12. Februar 2020 die EU-Kommission beschloss, auf anhaltende schwere Menschenrechtsverletzungen in dem südostasiatischen Land zu reagieren, änderte die kambodschanische Regierung ihre Praktiken nicht. Daraufhin setzte die Europäische Kommission schließlich am 12. August diesen Jahres die Handelspräferenzen für Kambodscha teilweise außer Kraft. Kambodscha hat gezeigt, dass im Fall der Zuckerkonzessionen solche Initiativen wie die Alles-außer-Waffen-Initiative, die zollfreien Zugang zum EU-Markt ermöglicht, selbst zu Menschenrechtsverletzungen beitragen kann, indem sie Investoren große finanzielle Anreize gibt, Zuckerrohrplantagen aufzubauen, zu Lasten der Landbevölkerung. FIAN-Referent Roman Herre, der wiederholt vor Ort Vertreibungsfälle dokumentiert hat, fordert, die EU muss endlich eine menschenrechtliche Folgenabschätzung für solche Handelspolitiken durchführen. Auf diese Weise könnten Menschenrechtsverletzungen schon im Vorfeld identifiziert und abgewendet werden. Es gibt also auch hier viel zu tun in Sachen Menschenrechte.
Brot für die Welt und Vieren legen Jahrbuch zum Recht auf Nahrung vor. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt und die Menschenrechtsorganisation Vieren legten zum Welternährungstag am 16. Oktober das Jahrbuch zum Recht auf Nahrung vor. Darin beleuchten sie die Ursachen von Umweltzerstörung, Hunger und Ausbeutung und stellen Handlungsalternativen vor. Gleichzeitig fordern sie von der Bundesregierung, ihre Anstrengungen bei der Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung zu intensivieren. In ihrer gemeinsamen Pressemitteilung vom 15. Oktober haben Brot für die Welt und Vieren das Jahrbuch vorgestellt. Bernhard Walter, Agrarexperte bei Brot für die Welt, sagt, die industrielle Landwirtschaft ist mit dem Versprechen angetreten, den Hunger zu besiegen. Doch die Zahl der Menschen, die an Hunger leiden, steigt seit 5 Jahren kontinuierlich an, trotz stark wachsender Agrarproduktion. Parallel dazu wird unsere Ernährung immer einseitiger. Nur 3 Pflanzen, Mais, Reis und Weizen, sichern heute 60% der weltweiten pflanzlichen Kalorien und Proteine. Ein großes Problem bei der Bewältigung der globalen Herausforderung ist die Tatsache, dass Mensch und Natur immer weniger zusammen gedacht werden. Die Menschenrechtsaspekte schweigen sich weitgehend über Umweltfragen aus und die UN-Umweltabkommen zu Biodiversität und Klima äußern sich nicht zu Menschenrechten. Wenn wir das Recht auf Nahrung umsetzen und Ernährung ausgewogen gestalten wollen, müssen wir die Ernährungssysteme in Richtung Agrarökologie entwickeln, meint Bernhard Walter. Philipp Biemkes von Vieren ergänzt, hierfür müssen die Rechte von Bauern, indigenen Völkern und all jenen Gemeinschaften, die sich um lokale Ökosysteme kümmern und mittels der Agrarökologie nachhaltig Nahrungsmittel produzieren, im Mittelpunkt stehen. Kleinbauern und Indigene produzieren jetzt schon bis zu 80% der Lebensmittel im globalen Süden, obwohl sie nur über 25% der Agrarfläche verfügen. Konkrete Forderungen, wie diese Umgestaltung aussehen kann, haben beide Organisationen mit dem Positionspapier Welternährung 2030 – 11 Schritte für eine Zukunft ohne Hunger vorgelegt. Das Jahrbuch in englischer, französischer, portugiesischer und spanischer Sprache senden Brot für die Welt und Vieren gerne zu. Sie finden es auch als PDF-Datei zum Herunterladen unter www.righttofoodandnutrition.org. Alles aneinander geschrieben. Herzlich willkommen bei Lora München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München, heute zum Thema 10 Jahre Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser und Sanitärversorgung. Und weiter geht es mit aktuellen Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Aktueller Welternährungsbericht der Welternährungsorganisation FAO. Die Welternährungsorganisation FAO hat im Juli ihren aktuellen Welternährungsbericht vorgelegt. Demnach ist die Zahl chronisch hungernder Menschen im vergangenen Jahr um 10 Millionen angestiegen. 144 Millionen Kinder unter 5 Jahren sind in ihrem Wachstum beeinträchtigt. Insgesamt 2 Milliarden Menschen sind von mittlerer bis schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen. Die Zahlen bestätigen den negativen Trend der vergangenen 5 Jahre. Dabei berücksichtigen sie noch nicht die Folgen der Corona-Pandemie. Die UN-Organisation erwartet für das laufende Jahr einen dramatischen Anstieg hungernder Menschen um weitere rund 80 bis 130 Millionen Menschen. Deutlicher als in den Vorjahren benennt die FAO Armut und ungleiche Verteilung als Ursache der Misere. Die FAO fordert daher eine Unterstützung für Kleinproduzenten von Nahrungsmitteln, sowie für vulnerable Bevölkerungsgruppen. Über 3 Milliarden Menschen weltweit sind so arm, dass sie sich nicht einmal die billigste Nahrung leisten können. Ein Mix aus nationalen Politiken und internationalen Abkommen privilegiert heute einseitig industrielle und konzerndominierte Ernährungssysteme. Auch die aktuellen Corona-Maßnahmen fördern einseitig die industrielle Lebensmittelversorgung. In Lateinamerika beispielsweise ist die Zahl hungernder Menschen seit 2015 um 9 Millionen auf 48 Millionen angestiegen. Parallel dazu sind Anbau und Export von Agrarprodukten, insbesondere Zuckerrohr und Soja, auf ein Rekordniveau gestiegen.
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Recht auf Nahrung. Sowohl im Welternährungsbericht der FAO als auch in den FIAN-Berichten und Recherchen wird festgestellt, dass sich Hunger und Mangelernährung aufgrund der Corona-Krise weiter verschärft haben und verschärfen werden. Ein Beispiel hierzu ist die Situation in Guatemala, wie der Bericht von Jan Schikora in der aktuellen Ausgabe des FIAN Food First Magazins Nummer 3 2020 veranschaulicht. Das Coronavirus trifft Guatemala und seine geschätzt 17 Millionen Einwohner hart. Bis Mitte August infizierten sich nach offiziellen Angaben rund 65.000 Menschen. Knapp 2.500 fielen dem Virus bislang zum Opfer. Die Pandemie legt gravierende Missstände offen. Leidtragende sind die armen Teile der Bevölkerung, meist indigener Herkunft. Schon vor dem Ausbruch der Pandemie wies Guatemala schlimme Zustände auf. Geschätzte 2,3 Millionen Menschen lebten in Ernährungsunsicherheit. Zu Beginn der Krise wurde geschätzt, dass sich diese Zahl kurzfristig mehr als verdoppeln könne. Rund 4 Millionen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Nach dem Ausbruch von Covid-19 mussten viele Menschen ohne ausreichenden Schutz, oftmals mit erheblichen Lohnabstrichen und deutlich längeren Arbeitszeiten, weiterarbeiten. Gerade in der Textilbranche führte dies zeitweise zu erheblichen Neuinfektionen. Familien, die sich mit informellen Tätigkeiten oder Billiglohnjobs über Wasser hielten, wurden durch Einschränkungen der Mobilität und Auflagen für Märkte und Kleinhandel schlagartig die Lebensgrundlage entzogen. Auf den Straßen von Guatemala-Stadt, aber auch in anderen Landesteilen, wird die Not immer greifbarer. Immer mehr Menschen stehen mit weißen Fähnchen am Straßenrand und bitten um Geld oder Essbares. Einige Bürgerinitiativen helfen dort, wo der Staat versagt. In Guatemala-Stadt und an 7 weiteren Orten wurden inzwischen Bürgersuppenküchen für die Ärmsten gegründet. Finanziert wird dies durch private Spenden. Ähnliche Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch in anderen Ländern festzustellen. Dies belegt der 2. Bericht von FIAN zu den Auswirkungen der Covid-Pandemie auf das Recht auf Nahrung, der im Juni 2020 veröffentlicht wurde und sich auf Dutzende von Recherchen von FIAN-Partnergruppen auf der ganzen Welt stützt. Der Bericht dokumentiert, dass unter anderem in Ecuador, Kolumbien, Simbabwe, Senegal, Mosambik und in den USA Märkte von kleinen Händlerinnen und Händlern geschlossen wurden. Dadurch wurden Ernten und Nahrung vernichtet, Hunderttausenden von Kleinproduzierenden ihr Einkommen genommen und Millionen von Menschen der Zugang zu frischen und gesunden Nahrungsmitteln verwehrt. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Unterstützung der Lebensmittel- und Einzelhandelskonzerne oftmals auf dem Rücken der Arbeiterinnen und Arbeiter geschieht. Beschäftigte, die in der industriellen Fleischproduktion in Europa und in den USA arbeiten, oder landwirtschaftliche Wanderarbeitende in Deutschland sind deutlich stärker Infektionen und prekären Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Der Tönnies-Fall hat dies mit aller Deutlichkeit unterstrichen. Ein Lichtblick in dieser Situation ist, dass die Lockdowns, die durch Corona verursacht worden sind, vielfältige Solidaritätsaktionen in ländlichen Gebieten als auch in Städten weltweit ausgelöst haben. Spanien, Brasilien, Südafrika und Kolumbien sind Beispiele dafür, dass sich lokale Gemeinschaften und soziale Bewegungen mobilisiert haben, um den Zugang zu nahrhaften Nahrungsmitteln zu sichern.
Wie eingangs schon erwähnt, bietet FIR in Deutschland aus Anlass des 10-jährigen Jahrestags des Rechts auf Wasser eine Reihe von kostenlosen Bildungsangeboten an. Diese umfassen Online-Seminare und Printpublikationen sowie ein Präsenzseminar im Dezember. Letzteres ist eine Fortbildung für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen mit dem Titel »Wasser ist ein Menschenrecht«. Welche Handlungsansätze bietet das Menschenrecht auf Wasser, um den Zugang zu Wasser für alle Menschen zu erreichen? Wie können Betroffene ihre Menschenrechte auf Wasser einfordern? Und wie können wir sie in Deutschland dabei unterstützen? Was müssen Staaten tun, um das Menschenrecht auf Wasser für alle sicherzustellen? Und wie kann dies eingefordert werden? Diesen Fragen geht das Seminar anhand von Fallbeispielen nach. Es findet statt vom 11. Dezember bis 13. Dezember in der Jugendherberge Kassel, sofern die aktuelle Corona-Lage dies zulässt.
Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation FIAN. Die Münchner FIAN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Netzwerks vor. Heute zum Thema 10 Jahre Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser- und Sanitärversorgung.
Sprecherinnen waren Ingrid Althoff, Christine Bruckner, Silvia Reckermann und Arne Klevenhusen. Wenn Sie Interesse an der FIAN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe Arne Klevenhusen ist 089 69 38 14 38. Ich wiederhole nochmal. 089 69 38 14 38. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie FIAN Deutschland im Internet unter www.fian.de. Hier können Sie aktuelle Nachrichten herunterladen und sich über die Arbeit der Lokalgruppen informieren. Bei FIAN Deutschland können Sie auch die vorhin erwähnte Petition an Wirtschaftsminister Altmaier zur Einhaltung der Menschenrechte als festen Bestandteil der Außenwirtschaftsförderung unterschreiben. Auch auf Facebook ist FIAN Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FIAN Deutschland zusammengeschrieben. Die internationalen Aktivitäten von FIAN finden Sie auf der Website www.fian.org. Die Veranstaltungen und Termine der Münchner Gruppe finden Sie unter www.fian.de/München. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.